Aber ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder, Ralf Mayer? Wenn jetzt schon, lange vor dem 1. Juni, steht ausverkauft, kann keiner mehr rein.
Also wir freuen uns natürlich, wenn die Leute sich interessieren für unser Theater und zu uns kommen. Und das ist natürlich ein erfreuliches Ereignis. Es hat eben nur den Nachteil, dass manche dann abgeschreckt sind und denken, man bekommt eh keine Karten. Ach, ich versuch's gar nicht. Und manche kaufen ihre Karten ganz zeitig und überlegen sich dann was anderes und dann sind Plätze leer. Das heißt, da sind Plätze dann zwar bezahlt, aber da sitzt niemand. Und das ist natürlich dann wiederum was Bedauerliches. Also es ist ein Luxusproblem von mir aus, dass man sagt, okay, die Leute wollen das sehen. Aber es hat eben diesen Nachteil, dass es manche auch abschreckt, die sagen, ach, es hat eh keinen Zweck, sich da jetzt zu bemühen. Ich sage, es hat immer Zweck. Also meistens kommt man ja irgendwie noch rein, wenn man nicht zu 15 kommt oder so.
Mhm. Ja? Das heißt also, der generelle Tipp, immer noch mal in der Kasse vorbeigehen oder aber anrufen am Tage dessen und dann wird man ja erfahren, ob es sich lohnt, abends vielleicht einfach noch die Karte zu kaufen, die nicht abgeholt worden ist und reserviert worden ist. Wenn man so ein bisschen so die Spielzeiten verfolgt, offiziellen der Theater und Opern, dann weiß man jetzt, so langsam geht es eigentlich gen Ende der einen Spielzeit und die neue steht schon an. Ein Sommertheater in Halle heißt, ist eine Gepflogenheit geworden. Also es ist nicht das erste Mal, dass das drüber steht über den Aufführungen. Aber was unterscheidet es denn von dem, was normal im NT oder im Puppentheater passiert, das Sommertheater?
Naja, also vor allem natürlich der Ort. Also wir spielen ab 1. Juni auf dem Steintor Campus. Das heißt, das Steintor-Varieté ist ja in neuem Glanze erstrahlt und auf der Rückseite hinten auf dem Hof wird es also ein Sommertheater geben. Und da kann man eben unter warmem Sommerhimmel sitzen, mit einem Glas Wein in der Hand vielleicht sogar und sich Theater angucken. Ich finde ja, also das ist eine meiner Lieblingstheaterformen, dass man draußen ist am Abend, weil so ist ja Theater mal gewesen. Ursprünglich war das ja draußen. Und ich finde, davon hat das immer noch so einen Touch, ja, von diesem Flair, den Theater ganz ursprünglich, bevor es in die festen Häuser zog, mal hatte. Und ich finde, es ist eine schöne Sache, die auch so den Sommer einläutet. Also ich gehe selber wahnsinnig gerne ins Sommertheater und die Stücke, die da was taugen, die ich gesehen habe, die merke ich mir noch für Jahre und die verbinden sich dann auch irgendwie mit dem Sommer, der da war in dem Jahr,
ne? Mhm. Was ist das für eine, was ist denn für eine Herausforderung für jemanden, der sich um sozusagen den Raumtheater mehr kümmert als das, was auf der Bühne umgesetzt wird? Clemens Kühn, was heißt denn das draußen Theater für jemanden, der die Bühne gestaltet?
Na, Angst und Spaß hat man so zu gleichen Teilen dabei. weil es ist natürlich mit vielen Risiken verbunden, wenn man draußen was macht. Wie wird der Ort dann sein, wenn man da zu den Endproben geht? Gibt es Regen, Sturm? Wird die Bühne zerfetzt von irgendwelchen Naturgewalten? Oder hat man Sonnenschein und man kann die ganze Zeit draußen proben? Das ist natürlich auch toll. Was so künstlerisch Spaß macht, ist, dass die halbe Sache macht schon der Ort an sich. Also das ist schon ein Teil des Bühnenbildes. Und man kann so kleine Tricks machen, dass man das sozusagen so ein bisschen beeinflusst, als ob es die Realität ist. Das haben wir jetzt auch gemacht am Steintor. Und es gibt das eigentliche Bühnenbild, was der Zuschauer sieht, ist eigentlich ganz bescheiden. Mhm. Das ist nur ein Imbisswagen.
Da könnte man ja sagen, da hat Clemens Kühn jetzt nicht allzu viel gemacht. Wie entsteht ein Bühnenbild im Rahmen von so einer Aufführung eigentlich, ne? Also sozusagen der Inszenierung? Wie arbeiten Sie dann zum Beispiel mit dem Regisseur zusammen? Wie muss man sich das vorstellen, was der kreative Prozess ist hinter so einem Bühnenbild?
Ich frage mich natürlich zuerst, wenn ich den Text lese, warum mache ich das sozusagen? Oder wir fragen uns das auch zusammen. Was interessiert uns heute an so einem alten Text, in Anführungszeichen, von Schiller? Mhm. Was soll da jetzt noch jemand hinterm Ofen hervorlocken? Aber wir haben da irgendwie, glaube ich, Sachen entdeckt, die total modern sind. Also es geht ja um eine Frau und die Frau hat ziemlich moderne Texte, finde ich. Und ich glaube, da ist einiges rauszuholen, auch für das Publikum heute oder für das gesellschaftliche Interesse oder wie man es auch immer bezeichnen will, da ist was zu holen.
Auf mhm. Wie ist das? Also es gibt einen Text, es gibt die Idee, ne? Ihr sprecht miteinander, was kann man da für heute rausholen, wie Clemens Kühn gerade gesagt hat? Und dann, welche Forderungen können eigentlich auch gestellt werden an so ein Bühnenbild? Stellst du dich hin und sagst, also eigentlich dürfen nicht weiter als 8 Meter voneinander entfernt stehen in den und den Szenen oder sowas. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist eben so, dass man versucht zu entwickeln, wie man die Geschichte erzählen will. Ne? Bei uns dann auch mit Puppen. Bühnenbilder für Puppentheater sind anders als für Schauspieltheater. Die haben andere Regeln oder andere Prinzipien, die man befolgen muss. Zumal wir ja eben meistens mit dieser offenen Spielweise arbeiten. Das heißt, dass die Spieler als Schauspieler auch noch eine Rolle spielen oder anwesend sind oder sichtbar sind. Und man ja eben diesen Prozess, wie das Puppentheater entsteht, den sieht man ja mit, wenn man die Spieler auch sieht. Ne? Das muss man also bedenken. Das wäre jetzt aber eine Besonderheit von Puppentheater. Das Besondere, wenn man so einen Stoff anguckt, ist eben, dass man schaut, in welcher Welt spielt der, in welchen Räumen spielt der. Was für Orte gibt es auch einfach zum Beispiel in so einem Stück, die man ja alle irgendwie darstellen muss, die man irgendwie verkörpert sehen will auf der Bühne. Und dann ist es so, dass Clemens eben jemand ist, der sich dann anregen lässt durch die Gespräche und dann einfach ganz unterschiedliche Vorschläge macht. Also man assoziiert erstmal so, was es so für Möglichkeiten gibt und dann entscheidet man sich vielleicht irgendwann dann für einen dieser Vorschläge.
Und wie kommt man dann darauf, ein klassisches Stück, Turandot, ne? Wir reden über Turandot, das ich viel mehr als Oper kenne, als Theaterstück. Wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, gut, das ist heute noch relevant, das möchte ich gerne machen und wir setzen das eben in so ein modernes oder zeitgenössisches Setting, wo ist da im Stück die Vorlage drin oder so?
Naja, also da gibt es keine Vorlage. Also das Puppentheater hat ja in dieser Spielzeit das Motto Tod und Theater. Das war das, was uns interessiert hat. Wir wollten eben mal untersuchen, was es für Stücke gibt, wie man sich dazu verhält. Denn Tod und Theater, das gehört so sehr zusammen. Der Tod spielt im Theater und überhaupt ja in der Kunst eine riesige Rolle. Man kann ja so sagen, dass es vielleicht nur zwei Themen gibt in der Kunst, Liebe und Tod. Ne? Und der Tod bedeutet halt auch was im Theater. Der steht nicht nur für den physischen Tod, der steht oftmals auch für das Absterben einer Idee oder überhaupt eben für die Vergänglichkeit von allem Tun oder so. Ja? Also da kann man lange drüber nachdenken. Dann ist es eben zum Beispiel so, dass Schauspieler auf der Bühne wahnsinnig gerne sterben. Ne? Das ist einfach wie wenn Kinder sich mit Holzstücken erschießen. Es spielt sich einfach gut, ja. Es macht einfach Freude. Und zwar, weil es eben nicht echt ist. Also der Tod auf der Bühne ist ja eben kein echter physischer Tod, sondern eine Auseinandersetzung damit. Und dann sucht man Stücke aus, die sich mit dem Thema beschäftigen. Deshalb haben wir ja mit Hamlet die Spielzeit begonnen, prädestiniert für dieses Thema und enden eben mit Turandot, wo es auch um den Tod geht. Denn es geht ja eben um dieses ferne Reich China, das sozusagen bestürmt wird von allen Seiten. Denn die Tochter des Kaisers, Prinzessin Turandot, will nicht heiraten. Sie ist nicht gewillt, einen von diesen Leuten, die sich da bewerben, zu ehelichen. Weshalb also sozusagen das Land ständig bestürmt wird von fremden Prinzen und Herrschern, die mit ihren Armeen da kommen. Und dann ist der Vater von Turandot schon völlig verzweifelt und sagt zu seiner Tochter, sie solle doch ein Mittel ersinnen, das abzuwenden. Und das ist eine kluge junge Frau, diese Tochter. Sie sagt, ja, ich hätte da eine Idee. Wir machen das so, ich stelle jedem Prinzen 3 Rätsel. Und wenn der die löst, dann bekommt er meine Hand und die Krone. Und wenn er sie nicht löst, ja, dann bezahlt er das mit dem Leben. Und da denkt der Kaiser drüber nach. Und beide sind eigentlich der Meinung, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau, dass sich niemand da bewerben wird. Ne? Ich meine, wer ist bereit, sein Leben zu riskieren für diese Prinzessin und dafür vielleicht Kaiser von China zu werden, ja, dann passiert eben so etwas, dass es zu einer Art Selbstlauf wird, ja. Also es ist nicht so, dass sich gar keiner bewirbt, sondern es bewerben sich immer mehr Leute und niemand schafft es also, diese Rätsel zu lösen, bis eben einer kommt, ein Prinz, der es schafft.
Die Geschichte von Turandot, wie gesagt, ich kenne sie nur mit Musik.
Ja, klar. Diese beiden Opern, die sind beide bekannt, die von Puccini ist natürlich sehr bekannt. Also das Stück ist aber eben auch sehr spannend und wir haben schon öfter mal überlegt, ob vielleicht das Stück ein bisschen verdrängt worden ist, einfach weil die Oper so berühmt und so gut ist. Und es ist ja auch ein Opernstoff. Die Geschichte ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, sie ist relativ einfach.
Was braucht es für Opern?
Ist aber so. Also da geht es ja um große Gefühle und so. Und der Schiller hat sozusagen diese Vorlage von Carlo Gozzi genommen, die der dafür das für Venedig gemacht hat. Also das war sozusagen aus der Tradition des Commedia dell'arte kommend. Und Schiller hat das für das Weimarer Hoftheater bearbeitet, das Stück, und hat dann, so wie man so sagt, Gefallen daran gefunden. Ja? Also er hat sich da reingearbeitet und fand das plötzlich ein ganz spannendes Stück. Und es ging sozusagen über eine normale Bearbeitung eines Stoffes oder eine Übersetzung mit Bearbeitung nachher weit hinaus. Denn er hat sich eben dann mit den Figuren auseinandergesetzt und er hat diese Figuren in ihren Charakteren, in ihrer Psychologie von mir aus auch, in ihren Beweggründen so extrem vertieft eben. Also die Turandot lehnt Männer ab, mit Argumenten, die man heute alle noch gut nachvollziehen kann. Ne?
So. Da hat sich mit Schiller natürlich auch jemand um den Stoff gekümmert, dem das Rebellentum nicht ganz so fern gewesen ist, bekanntermaßen. Jetzt hast du gerade so ein paar Trigger und eben in Bezug auf die Oper hat man diesen Stoff in China spielen beziehungsweise in Zusammenhang mit China spielend sofort irgendwie so eingeordnet in einer Ästhetik. Ja, also man kennt wahrscheinlich auch klassische Opernaufführungen oder Bilder davon, Kostüme und dergleichen mehr. Häufig hat man ja gerade bei modernen Inszenierungen so ein klassisches Feedback von Leuten, oh, also das habe ich jetzt aber nicht verstanden, warum muss das heute spielen, warum kann das nicht so aussehen, wie das eben aussah vor 200 Jahren. Ja, also relativ häufig, erst bei beim Fliegenden Holländer gab es eine Diskussion einer Oper im Nachgang, wo das ein Teil der Leute eingefordert haben, gesagt haben, warum muss das so sein? Und dann ein Bühnenbildner, der lange Jahre dort gearbeitet ist, aufgestanden und gesagt hat, er hat schon in den 80er Jahren aufgehört, so ein scheiß Schiff auf die Bühne zu stellen, wenn der Fliegende Holländer inszeniert wurde. Und da hat man so gemerkt, da klafft ganz viel auch, was so ein Bühnenbildner vermutlich als ja, eigentlich künstlerischen Anspruch hat und die Erwartungshaltung des Publikums. Wie sieht denn das aus?
Na, ich mag die Frage eigentlich nicht so sehr, weil irgendwie ein Bühnenbild oder eine Inszenierung ist ja immer wie so eine Welt, die man sich so schafft mit den Schauspielern, dem Regisseur, den allen Beteiligten. Und die ist irgendwo zwischen diesen Begriffen Gegenwart, Stück und so weiter. Also wir sind irgendwo ja dazwischen, würde ich sagen. Wir haben da unsere eigene Definition, die man so rauskriegt an dem Abend mit dem entsprechenden Publikum. Aber wir wollen es natürlich, dass es heutige Zuschauer verstehen und in ihre Welt holen können. So, das ist ja das Wichtigste, dass man Spaß hat und sich selbst identifiziert mit Figuren zum Beispiel oder sich abgestoßen fühlt. So, das sind ja wichtige Sachen.
Welcher Spielraum ist denn dafür, dass sich das verändert im Laufe von Aufführungen? Denn das wird ja mehrfach aufgeführt. Ist das ein Prozess immer noch oder ist das jetzt mit der letzten Probe und mit dem fertigen Bühnenbild abgeschlossen?
Naja, also so eine Inszenierung, die reift ja auch und hat so ihre Zeit. Also dadurch, dass jede Vorstellung einzigartig ist, das ist ja das Besondere am Theater, es ist halt immer live, ja. Es ist ein anderes Publikum drin, die Spieler sind anders drauf, wie man so sagt. Und es ergeben sich so Dynamiken auch, wenn ein Stück öfter gespielt wird. Das entwickelt ein Eigenleben so auch auf eine bestimmte Weise. Und das ist ja das Schöne, wenn das Stück lebt, dann bleibt das ja ein lebendiger Organismus, ja, der jeden Abend sich aufs Neue zusammensetzt oder dann anfängt da zu leben und zu wabern. Da verändert sich schon was. Aber wenn du so meinst, ob man da noch was verändert, auch das gibt's natürlich. Man macht ja dann mit dem Stück oder mit der Inszenierung eine Erfahrung während des Spielens und auch mit dem Publikum. Und da kann es schon durchaus sein, haben wir auch schon gemacht, dass sich nochmal Dinge ändern oder dass man Sachen umschmeißt oder dass bestimmte Sachen nicht funktionieren oder zu lang oder zu kurz sind. Oder das kann natürlich sein. Das Schöne ist eben auch, dass sich da Theater jeden Tag verändern kann. Ne?
Das Sommertheater unter freiem Himmel stellt auch Herausforderungen vermutlich an die Spielenden. Ich weiß, es ist anders als in einem Raum, allein schon von der Akustik her, damit umzugehen. Und insbesondere, wenn es dann auch noch um Puppen geht. Und wie ist denn das sozusagen? Freier Raum, keine Decke, sondern alles ist offen fürs Spiel?
Also das sind ja jetzt mindestens zwei Fragen. Also die eine ist halt die nach der Puppenart. Es sind diesmal Klappmaulpuppen, die sind menschengroß, sogar ein bisschen größer. Und die werden von den drei Frauen gespielt. Franziska Rattay, Ivana Sajewitsch, Luise Nowitzki, die auch diese Puppen gebaut hat. Und die sozusagen bilden diese ganze Welt von Peking mit Puppen ab. Und da kommt ja eben dieser eine Prinz rein, der anders ist als alle anderen, der halt die Rätsel lösen kann. Und das ist ein Mensch. Also das ist ja was wir schon öfter gemacht haben, dass wir eben Puppen und Menschenwelt miteinander konfrontieren. Also der spielt im Schauspiel. Nico Parisio spielt im Schauspiel. Und dann ist noch Sebastian Herzfeld dabei als Live-Musiker, einer der besten Theatermusiker, die ich kenne, der sozusagen eigentlich die Stimmung und die emotionale Welt, das Flirren des Sommers da erzeugt. Ne? Also das sozusagen zum Setting oder so. Und dann sozusagen der andere Teil der Frage wäre jetzt, wie das ist, draußen zu spielen. Ja, es ist natürlich ganz anders. Also man hat eben nicht diese Kammertheatersituation, man hat eben sozusagen nicht diese absolute Stille, man hat auch nicht den dunklen Raum, wo man mit wenig Licht Akzente setzen kann, sondern es ist eben ein Theater, das tatsächlich mehr von den Brettern kommt, die aufgeschlagen werden. Ne? Es kommt sozusagen mehr vom Marktplatz, man muss also kräftig sein, man muss auch laut sprechen, sonst versteht es keiner. Man muss damit leben, wenn oben ein Flugzeug drüber fliegt, ja, dann muss man eben versuchen, das einzubauen oder eine Pause zu machen. Also man muss sozusagen vielleicht anders agieren mit seiner Umwelt auch, die da ist.